Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute ohne Michael Trautmann. Wir sind heute leider einfach mal wieder getrennt. Michael, ich werde dich im besten Sinne vertreten. Ich sitze nämlich hier mit Patrick Mushatzi-Kareba, dem CEO von Sony Music. Hier in Deutschland.
Ganz genau.
Danke,
Deutschland, Österreich, Schweiz.
Yeah. Danke, dass ich da sein darf. Wir haben schon ein längeres Meeting hinter uns, muss man sagen. Denn einfach, um das mal transparent zu spielen, Blackboard betreut gerade Sony Music bei dem ganzen Thema Kollaboration. Das heißt, meine Leute sind hier, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe operativ mit dem Projekt nichts zu tun. Das heißt, ich bin hier reingeflogen, wir beide durften ein bisschen Video und Podcast aufnehmen und
genau.
Deinen Leuten mal kommunizieren, was ihr hier gerade macht. Jetzt für den On the Way to New Work Podcast haben wir mal ein bisschen mehr Zeit und ich würde eigentlich gern mal mehr darüber erfahren, was war dein Werdegang? Weil du hast schon zwischen den Zeilen so coole Stationen erwähnt, wo du herkommst, was du gemacht hast, wer du bist. Also erzähl erstmal völlig in Ruhe deinen Hintergrund.
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank dafür, dass ich Teil deines und eures Podcasts sein darf. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Fühle mich geehrt, dass mir diese Ehre zuteil wird. Wo fange ich an? Also ich habe in der Musikbranche vor 20 Jahren begonnen, habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht, damals bei einem Chemieunternehmen, das es jetzt in dieser Form nicht mehr gibt. Das sozusagen kam unmittelbar nach dem Abitur und diese Ausbildung war, die kaufmännische Ausbildung war zumindest für eine Sache gut, dann wusste ich, was ich nicht machen möchte und in welcher Branche ich nicht arbeiten möchte. Und habe dann unmittelbar nach dieser Ausbildung mich in Frankfurt im Fachbereich Politikwissenschaften eingeschrieben, weil es immer so mein Interesse war. Und dann als Frankfurter Politikwissenschaft in Frankfurt, Stichwort Adorno, Horkheimer, Frankfurter Schule. Das schien mir ein sehr guter Fit zu sein. Und spielte aber gleichzeitig mit dem Gedanken, mich im Musikbereich beruflich zu betätigen, zu entwickeln. Und dann wollte es der Zufall so, dass ich eine Stellenausschreibung bei einem Frankfurter Stadtmagazin namens Fritz gesehen hatte und die suchten zum damaligen Zeit einen Schreiber, einen Freelance-Schreiber im Bereich im weitesten Sinne Kultur, Stadtpolitik. Und da hat man mir zum damaligen Zeitpunkt eben die Chance gegeben, das zu machen. Und das fiel dann mit einem weiteren Umstand zusammen, weil ich eben im redaktionellen Alltag dann eben so mein Interesse bekundet hatte, im Bereich Musik tätig zu sein. Und daraus ergab sich eben die Möglichkeit, praktisch gleich nach meinem Start oder ein paar Monate später im Musikbereich zu schreiben. Klassischer Musikjournalismus, Rezensionen, Features, Liveberichte und solche Dinge. Und das habe ich dann, glaube ich, ganz zufriedenstellend gemacht. Und ein paar Monate später gab es die Situation, dass der damalige Musikredaktionsleiter nach München gewechselt ist zu einem damals noch neuen Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, ein Online-Händler namens Amazon. Die waren eben damals ganz, ganz, ganz frisch in Deutschland, 99, 2000 so. Und somit war die Leitung der Musikredaktion vakant. Und diese Position durfte ich dann eben einnehmen. Und habe dann seitdem sozusagen ab diesem Zeitpunkt eben mein Netzwerk in der Musikbranche zu Labels, zu Künstlern, zu Managern aufbauen können. Weil ich damals wie heute schon sehr viel Arbeit hatte, so am Rande des Existenzminimums gelebt habe ich das Ganze noch mit einigen Freelance-Tätigkeiten erweitert. Namentlich beispielsweise bei AP, bei der Nachrichtenagentur, The Associated Press. Und dort habe ich Anfang der Nullerjahre im Bereich Musik und Digitales geschrieben oder das, was man damals für digital gehalten hat. Und habe da so, sagen wir, relativ früh diese Brücke zwischen klassischer Musikbranchentätigkeit aus dem Journalismus kommend und eben Digitalwelt. Habe dann in dem Kontext eben einige sozusagen diese Transformationen am eigenen Leib, aber auch deskriptiv als Journalist sozusagen mitmachen können. Kann mich zum Beispiel erinnern, es gab um die Jahrtausendwende eine Initiative der Musikbranche, die nannte sich Copy Kills Music. Und damals bin ich eben für Associated Press durch einige Schulhöfe in Deutschland getingelt mit einigen Künstlern, beispielsweise mit Smudo von den Fantastischen Vier. Und das war eine Infoveranstaltung für Kinder und Jugendliche, denen man damals eben sagen wollte, Kinder, bitte keine illegalen Downloads.
Da waren schon die Downloads, ich kann auch Kassetten kopieren.
Das ist der Teufel. Und ja. So, und das habe ich eben begleitet, so als Journalist. Und 2002 war es so, dass die Telekom, die Deutsche Telekom oder, um noch präziser zu sein, T-Online damals, damals noch ein Teil der Deutschen Telekom, jemanden gesucht hat, der auf der einen Seite ein gewisses Management, einen Zahlen-Background hatte, gleichzeitig eben Kontakte in die Musikbranche und sozusagen ein Netzwerk in der Musikbranche hatte und eben auch den digitalen Background. Und die Idee war aus heutiger Sicht relativ plausibel, wenn nicht sogar einfach und simpel. Die Idee war die: Wir sind ein Online-Unternehmen. Muss man sich vor Augen halten. Das war die Zeit, in der es diese virtuelle Figur Robert T. Online gab.
Ich erinnere es noch so dunkel, ja.
Und wir sind ein Online-Unternehmen, wir wollen einen Musikservice machen. Also magst du nicht zu uns kommen? Beziehungsweise habe ich mich auch aktiv auf diese Stelle beworben und wurde da eingestellt. Es war ein sehr kleines Team von fünf Leuten. Das nannte sich, das war so eine Art Business Development beziehungsweise Incubation Team. Neue Geschäftsmodelle, gab es einige Sachen, die dort relativ heiß waren zum damaligen Zeitpunkt. Ich erinnere mich an so Sachen wie Pferdewetten und solche. Ich war eben einer der Leute, die damit betraut waren, eben ein neues Projekt auf die Straße zu bringen und habe dort dann Music Load entwickelt. Und das war insofern eine sehr interessante, durchaus auch lehrreich und auch ein Stück weit auch skurriles Erlebnis, weil ich habe sozusagen in einem so großen, spannenden Unternehmen, wie es die Deutsche Telekom ist, und ich finde, dass sie übrigens immer zu schlecht wegkommen in der Wahrnehmung. Ich finde, es ist ein faszinierendes Unternehmen. Damit meine ich nicht, dass sie alles richtig machen, was ja die wenigsten Unternehmen machen, aber es ist was Know-how angeht und auch die Breite angeht, ein sehr interessantes Unternehmen. Also ich konnte sozusagen auf die ganzen Ressourcen eines so großen Unternehmens zugreifen und gleichzeitig wie in einem Startup arbeiten. Also der Name Music Load ist mir zum Beispiel abends in einem Café eingefallen. So.
Ach, krass.
Und ich habe bis zum damaligen Zeitpunkt eben dort nie mit gewissen Gewerken gearbeitet, die dann dort zum Tragen gekommen sind. Also es war mir zum Beispiel wichtig, dass das Ganze ein Vertical wird, dass es sozusagen eine Marke ist, in der die Telekom oder T-Online klein sozusagen vorkommen darf. Powered by T-Online hieß ja dann Music Load, Powered by T-Online. Aber mir war es wichtig, dass es als eigenständige Marke wahrgenommen wird. Und ich habe beispielsweise bis zum damaligen Zeitpunkt hatte ich noch nie mit Agenturen gearbeitet, als es darum ging, ein Logo zu entwickeln und solche Dinge. Mhm. Oder ich habe mit den Juristen Verträge mit den Labels verhandelt und konnte mich auch technisch da sehr, sehr gut reinfinden, also oder durfte mich reinfinden, habe eben mit den Kollegen aus der IT eben ein Content-Management-System entwickelt, ein virtuelles Lager entwickelt, das wir dann damals mit ein paar externen Dienstleistern dann zusammenstellen durften. Und das war natürlich eine extrem lehrreiche Zeit, weil ich eben da sozusagen die 360-Grad-Perspektive gewinnen konnte. Ja, und dort war ich über 3 Jahre. Und um die 3 Jahre rum. Und als ich dann eben rausgegangen bin, war mein Team sehr, 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 sehr groß. Es waren eben sehr einige Leute da. Und das war ein interessanter Weg, weil ich bin dort sozusagen angetreten in dem schon besagten kleinen E-Commerce-Team, in dem man so gesagt hat, E-Commerce und Business Development und Incubation und guck mal, was man so auf die Straße bringen kann. Und das ist sozusagen dann bin ich aus diesem Team raus und es war mein dediziertes Musicload-Team. Und es war eine schöne Reise, weil man hat auch gesehen, dass es am Anfang sozusagen absolut unter dem Radar von allen war. Es gab, als ich angefangen habe, als Person 001 sozusagen, mir Gedanken über Musicload zu machen, gab es natürlich eine Musikredaktion, gab es natürlich Leute im Verbund der Deutschen Telekom, die sich mit Musik auseinandergesetzt haben. Aber da war man sozusagen ein sehr kleines Licht.
Ein Team,
und das Ganze ist dann sehr, sehr groß geworden und hatte dann sogar Vorstandsattention sozusagen.
Da will ich auf jeden Fall nachher nochmal drauf eingehen, weil das ist eine super spannende Erfahrung. Ich habe dann vorhin, als wir gequatscht haben, hattest du dann noch erzählt, dann hast du eine Station bei Napster noch hinter dir.
Das kam genau.
Das kam jetzt dann danach und Apple auch noch. Genau. Musst du unbedingt zu beiden noch was erzählen, weil die Apple Story ist auch gut. Wie bist du dann von Musicload zu Napster?
Es war so, dass der Mensch, der mich bei der Telekom eingestellt hat, Thorsten Schliesche ist sein Name, ein Freund, würde ich sagen, auch von mir jetzt mittlerweile geworden, über die Jahre hinweg geworden, jemand, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, von dem ich auch sehr viel gelernt habe, der hatte, wurde angesprochen von Napster, die damals sozusagen als vollkommen eigenständiges Unternehmen am Nasdaq notiert waren. Also das war sozusagen die Post-Bertelsmann-Zeit.
Ja.
Und und dann hat es sich so ergeben, dass wir eben die Chance hatten, das Europageschäft zu launchen. Diese Chance haben wir dann ergriffen. Ich war eben verantwortlich für das Musikgeschäft in ein paar Ländern in Europa, aus Deutschland heraus. Und das war 2005, im Frühsommer 2005. Und im Dezember 2005 sind wir mit Napster seinerzeit in Deutschland in den Start gegangen. Also ein Streaming-Service vor 13 Jahren.
Krass, also noch einen aufgebaut, okay. Das Story, das heißt, okay, und dann ging es aber jetzt weiter, das heißt, du bist dann der Musikindustrie treu geblieben, also bei Apple war es auch eine Musikstation, oder?
Genau, ich bin, wurde dann 2008 von Apple angesprochen und hatte da Kontakt zu Oliver Schusser, das ist eine weitere sehr wichtige Person in meinem beruflichen Werdegang. Jemand, der ist ein Münchner, der jetzt das gesamte Musikgeschäft von Apple aus Los Angeles beziehungsweise aus Cupertino verantwortet. Und der hat mich eben zu Apple geholt. Mhm. Und das anfängliche Setup sah vor, dass ich verantwortlich war für das Musikgeschäft von damals erstmal nur iTunes. Apple Music gibt es erst seit 2015, das kam dann hinzu, für das Musikgeschäft, für das iTunes-Musikgeschäft in Deutschland und Österreich. Und es wurde dann sukzessive erweitert auf, in den ersten Jahren schon, in den ersten 2 Jahren erweitert auf Schweiz, Italien und einem Länderverbund, der bei Apple Paneu hieß zum damaligen Zeitpunkt. Das ist eine Gruppierung von Ländern in Ost- und Südosteuropa, also so geografisch sozusagen die östliche Grenze, Polen und sozusagen die südöstliche Grenze, Griechenland. Mhm. Und Ja, und so kam eben ein Baustein zum anderen. Ich habe mit Musicload schon habe ich ein internationales Setup forciert, was sich da in dem Setup dann nicht so hat realisieren lassen, weil einfach ein Stück weit auch das Vertrauen oder das Potenzial nicht in dem Maß gesehen wurde, wie ich es gesehen habe, auf Vorstandsebene zum damaligen Zeitpunkt. Aber spätestens mit Napster war es eben ein konkret internationales Setup. Ich habe dort zum Beispiel auch Schweiz und Österreich und Italien verantwortet. Und mit Apple wurde es dann nochmal ging es dann nochmal einen Schritt weiter. Und so kommt es eben, dass ich nicht nur im europäischen Ausland, sondern auch eigentlich weltweit da eben die Kontakte habe, die ich jetzt auch habe. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil es sozusagen der Job mit sich gebracht hat und mir das auch von meinem Mindset immer sehr, sehr wichtig war, da international zu arbeiten. Und da war eine Sache gültig, die heute immer noch gültig ist oder umso mehr. Und zwar die, dass man eben, man hat ja in der Musikbranche, speziell zum damaligen Zeitpunkt und einige letzte Skeptiker gibt es ja immer noch, man hat ja immer auch Leute gehabt, die dem Ganzen immer sehr kritisch gegenüberstanden und die sich sozusagen die gute alte Zeit zurückgewünscht haben und das kann man so sehen. Ich habe es aus Überzeugung und aus beruflicher Perspektive, aber vor allem auch aus Überzeugung nie so gesehen, aber ein Argument, das schon immer von Tag 1 an sozusagen oder sehr früh für das Digitale gesprochen hat, ist natürlich auch das Potenzial, das man hat, wenn es darum geht, aus einem Land XY, zum Beispiel aus Deutschland, aber eben auch aus Guinea-Bissau und aus Chile, theoretisch kann man einen Song leichter der Welt zugänglich machen. Das birgt natürlich ein immenses Potenzial. Und es ist mir ein absolutes Rätsel immer gewesen und ist es mir immer noch, wenn man so jemanden trifft, wie man das verneinen kann.
Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, also mit dem Potenzial, heute Content zu streuen. Warum machen wir Videos, warum machen wir einen Podcast? Die Möglichkeit zu haben, das selber zu produzieren und rauszuteilen und dann auch zu sehen, was mache ich damit, ist gigantisch, was ich natürlich total verstehen kann. Und da müssen wir unbedingt auch noch drüber sprechen, wenn du noch zu deiner letzten Station was gesagt oder deiner jetzigen Station was gesagt hast. Wenn ein Geschäftsmodell gefühlt ständig seit der ersten digitalen Zeit, und ich nehme Napster mal wieder als Beispiel, das war mein Magic Moment, meine Dr. Dre-Datei, die ich 2000 von Napster runtergeladen habe. Ich dachte, boah, ist das geil. Ja, ich fand das so großartig. Ich weiß noch ganz genau, wo ich stand. Es war bei meinem Kumpel Chris in Kanada am Rechner, flimmernder Screen, 48 Zoll Tiefe, nicht Bildschirmdiagonale, weißt du, doch so ein oller Screen.
Ja.
Und er zeigt mir das und ich denke so, Alter, wie geil ist das bitte?
Ja.
So, und das war so, wo ich dachte, und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem Patenonkel, der sehr auch in der alten Industrie ist, der eben über klassische Medien Geld verdient hat und der konnte das alles nicht verstehen. Und ich kann ihn verstehen, also ich konnte das nachvollziehen, weil der ist natürlich anders geprägt. So, das heißt, du bist aber immer an der Vorfront gewesen, diesen Markt durcheinander zu würfeln, gefühlt auf der einen Seite, oder zu sagen, ich bringe den eben nach vorne.
Ja.
Und dann hast du eben den Schritt gemacht, zu Sony Music. Ihr seid 400 Leute im Team, so?
Genau.
Was hat dich daran gereizt und was bewegt dich hier jetzt gerade?
Also, ich habe ja vorhin Copykills Music angesprochen.
Mhm.
Mit, und man mag das völlig wertfrei, man mag zu diesen Kampagnen, die es damals gab, man mag zu diesen Kampagnen stehen, wie man will.
Mhm.
Eine Sache, die ich konstant kritisch gesehen habe und immer noch kritisch sehe bis zum heutigen Tag, ist die vermeintliche Gewissheit, dass das digitale Zeitalter mit dem Ende des Labels einhergehen muss oder der Plattenfirma einhergehen muss, um einen alten Begriff so zu verwenden. Das habe ich schon damals für Blödsinn gehalten und halte das auch heute für Blödsinn. Die Bedingung war damals und ist heute aber durchaus die, dass man sagt, das Label ist nicht am Ende, aber das Label muss sich verändern. Und zwar radikal ist so ein aggressives Wort, aber bewusst und entschlossen verändern. Und es ist einfach für mich reizvoll, diesen Prozess mitgestalten zu können. Das ist eine riesige Herausforderung, aus der ich aber mehr Kraft schöpfe, als dass sie mich Kraft kostet. Und das ist ein großes Privileg, das sagen zu können. Das ist eigentlich in den letzten 20 Jahren so gewesen, dass mir meine Jobs immer mehr Kraft gegeben haben, als sie mich Kraft gekostet haben. Das ist ein Privileg und ist natürlich auch eine tolle Herausforderung, das mit den Kolleginnen und Kollegen umsetzen zu dürfen. Und das ist, weil man hat gedacht, okay, das Internet ist da sozusagen und wir laden alles hoch und das Label ist sozusagen obsolet. Es ist vorbei. Und das bringt einen notwendigerweise zu der Frage, was macht ein Label eigentlich? Was ist sozusagen, was ist die Kernkompetenz eines Labels? Und klar, wenn man die Kernkompetenz eines Labels auf wir machen, lieber Künstler, wir machen deine Musik verfügbar, beschränkt und man das darauf beschränkt, dass wir dir, lieber Künstler, einen Vorschuss geben und wir machen ein bisschen Promotion, klar, dann werde ich austauschbar, weil letztgenannte Leistung und erstgenannte Leistung kann ich mir einkaufen und das Geld kann ich mir auch bei einer Bank holen. Und das ist sozusagen, das ist das große Missverständnis in meinen Augen. Und das heißt, wir müssen einen besseren Job machen, wenn es darum geht, dem Künstler zu zeigen, was können wir tun, was ist sozusagen unser Portfolio. Dürfen wir nicht in einer 100-Seiten-Präsentation nur machen können, die sehr diffus und abstrakt ist, sondern wenn du als Künstler zu mir ins Büro kommst, hole ich 5 bis 10 Kollegen und Kolleginnen rein und die müssen, und wir alle müssen in der Lage sein, jeder 2 Minuten dir zu erklären, was wir für dich tun können. Wenn wir das hinkriegen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir eben durchaus sehr viele Argumente haben oder einige, mindestens ausreichend viele Argumente haben, die es für dich plausibel machen, warum du sozusagen etwas von deinem Share mir abgeben musst, weil du verstehst, okay, das sind Leistungen, die ich entweder überhaupt nicht leisten kann, die ich überhaupt nicht habe oder die mindestens sehr teuer eingekauft werden müssen.
Zumal ja auch, ich sag mal, die Hoheit früher gefühlt beim Label lag, das hier, also das rauszupromoten, zu veranstalten und so weiter. Und gefühlt ist heute, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit dem Podcast, wir produzieren das Ding, es liegt auf einer Plattform, auf die anderen wird es rausgestreamt. Also es gibt super viele Kanäle, wo man dann was beziehen kann. Das heißt, wird dann Musik auch für den Konsumenten nachher austauschbarer, mehr Abwechslung und so weiter? Also, dass du nachher sagst, ja, es war vielleicht auch früher weniger stressig, weil wir hatten wir einen fetten Künstler, einen fetten Hit, damit konnten wir durchreiten und heute haben wir ganz viele kleine, verteilte Künstler, oder ist das, wie ist es heute?
Ich glaube nicht, dass die Anzahl der Künstler da relevant ist, sondern die Anzahl der Einfallstore, wenn es darum geht, Musik zu vermarkten. Und zum ersten Teil deiner Frage, natürlich war es so, es ist auch kein Geheimnis, dass die Madonnas und Michael Jacksons dieser Welt, um mal 2 damalige Superstars zu nennen, sozusagen so viel Geschäft gemacht haben, dass man sich sozusagen viele kleinere Künstler on top sozusagen leisten konnte. Man hatte, etwas despektierlich formuliert, genug Spielgeld, um das zu machen. Das war definitiv ein Modell und es ist mitunter auch heute noch kein bewusstes Modell, aber dieses Phänomen gibt es natürlich. Das ist ganz normal, aber das gibt es auch in der Automobilbranche. Wenn jetzt ein Automobilhersteller 5 Modelle hat und ein Modell ist sozusagen die Cash-Cow, dann profitiert das ganze Unternehmen davon. Das ist also nichts, was sozusagen nichts Inhärentes der Musikbranche. Zu den Einfallstoren. Ich glaube, dass der Hauptunterschied darin besteht, dass man, ich benutze da immer gerne den Vergleich der Einfallstore. Also man hatte klassischerweise 3 Einfallstore als es darum ging, Musik an den Mann oder an die Frau zu bringen. Man hatte das Live-Geschäft, man hatte den physischen Handel und man hatte die klassischen Medien. Print, TV, Radio. Jetzt gibt es Länder wie das viel zitierte Schweden. Natürlich jeder sagt, oh, das ist sozusagen ein digitaler Vorreiter, was auch stimmt. Aber am Beispiel der Musikbranche ist es einfach so, es gab, wenn man Napster in seiner illegalen Form als sozusagen als Stunde Null bezeichnen wollte, kam sozusagen der Tsunami und in einem Land wie Schweden, und es gibt viele, viele Beispiele, viele andere Beispiele auch. Man könnte auch ein Land wie Rumänien zum Beispiel nehmen. Das ist natürlich ein Land mit weniger Ressourcen, aber es ist eine ähnliche Situation. Es kam der Tsunami und diese drei Einfallstore waren weg. Es existierte nichts mehr. Und am Beispiel von Schweden war man in der Situation, kann man sehen, dass da eben kamen mehrere Dinge zusammen. Der nunmehr größte Streaming-Service der Welt ist ein schwedisches Unternehmen. Und man hat etwas ganz Neues aufbauen können. Und alles konzentrierte sich und konzentriert sich heute noch zum großen Teil, das mag man gut oder schlecht finden, auf diesen Player. Das bedeutet, sämtliche Aufmerksamkeit, jede demografische Gruppe, jeder Künstler, jedes Management, alle Labels haben sich konzentriert auf einen Player. Und dann ist es natürlich so, dass dieser Player eine immense Wichtigkeit hat, den es in dieser konzentrierten Form woanders nicht gibt. Und dazu komme ich später nochmal. Man hat einen wichtigen Umstand, dass, so musst du mal unterstreichen, jeder Künstler, jede Form von Genre war dann dort drin. Das bedeutet, wir reden ja hier oft von digitalen und weniger digitalen Künstlern. Diese Diskussion gab es dort nicht, weil, ja, also sozusagen, egal ob Schlager, Volksmusik, Rap oder was auch immer, es hat sich alles auf diesen Player konzentriert. So, aber das ist eben das Beispiel von Schweden. In Deutschland war es so, dass wir natürlich auch diese drei klassischen Einfallstore hatten. Die wurden aber nicht weggefegt vom Tsunami, sondern die sind ins Wanken geraten. Und jetzt haben wir die Situation, dass aus drei Einfallstoren 6 oder 10 geworden sind. Und wir müssen uns als Labels fragen, haben wir uns ausreichend und nachhaltig darauf eingestellt? Und die Antwort ist nein. Und genau das tun zu dürfen, diese Konzentration auf eine erweiterte Anzahl von Einfallstoren, das finde ich die spannende Aufgabe. Und Vorsicht, weil man mag mir, es gibt Menschen, die mir vorwerfen könnten, okay, der Typ hat viel Geschäft verantwortet in der letzten Zeit, in den letzten 10 Jahren, speziell bei Apple. Wir reden hier von einem sehr großen Geschäft und einer großen Verantwortung. Aber er ist sozusagen, dadurch, dass er primär digital war, legt er keinen Wert mehr auf den physischen Handel oder auf die klassischen Einfallstore, um bei diesem Bild zu bleiben. Und es ist, mit Verlaub, Blödsinn. Ich sage nur, man kann nicht mit derselben Ressourcenverteilung da vorgehen. Das ist aus meiner Sicht auch kein exaltierter Gedanke eines ehemaligen Silicon Valley Managers, sondern es gebietet einfach die Logik. Man hatte sozusagen wie ein Schaufenster, an dem 1000 Leute vorbeigehen. Und ein paar Jahre später gehen an demselben Schaufenster nur noch 300 Leute vorbei oder 400 Leute. Und es ist unsere Aufgabe, uns zu fragen, wo sind die anderen Leute hin? Sind die auf dem Mond? Sind die unter der Erde? Sind die, ja. Und die Antwort ist, sie verteilen sich auf mehrere Schaufenster. Ja. Und es ist unsere Aufgabe, in den anderen Schaufenstern zu sein.
Das gilt eigentlich für alle Branchen, also für alle möglichen Branchen. Das heißt, nur ihr seid sehr viel direkter davon betroffen, beziehungsweise bei euch ist es extrem sichtbar.
Das gilt definitiv für andere Branchen auch, weil als ich 13 war, ich bin zum Beispiel ein großer, neben Musikfan, bin ich ein großer Motorradfan oder auch ein Autofan und Fußballfan. Und wenn als ich 13 war, wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass man mich angetroffen hätte mit einem, hatte jetzt nicht viel Geld, aber mit einem Magazin, mit einem Motorradmagazin oder mit einem Fußballmagazin. Und sozusagen, wenn ich jetzt heute, wenn ich dann als erwachsener Mensch mir vielleicht ein bestimmtes Auto kaufen konnte oder sozusagen eine langjährige Sehnsucht dafür gehabt hätte, wäre man zum Schluss gekommen, dass ich diese Sehnsucht auf, also ich musste ja irgendwo mal damit konfrontiert werden und das geschah über, beispielsweise über eine Doppelseite in einer Tageszeitung oder in einem Magazin. Und es ist doch ein logischer Gedanke, dass wenn man möchte, dass der heute 13-Jährige in 20 Jahren eine Sehnsucht entwickelt für einen Porsche 911 zum Beispiel, da muss man diese Faszination, die muss ja jetzt ihren Anfang nehmen. Und wenn man aber dieselben Kanäle nutzt, die man vor 30 Jahren bei mir genutzt hat, dann wird man feststellen, um bei dem Schaufensterbild zu bleiben, dass man eben diese Leute nicht mehr erreicht, weil die woanders sind. Mhm. Weil die meisten Leute, der heute 13-Jährige wird ein Smartphone haben und der wird sich, er ist auf gewissen Seiten, innerhalb gewisser Apps und da muss ich sein. Und insofern gilt es für die gesamte Geschäftswelt.
Eine ganz kurze Werbeunterbrechung, gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Unser Werbepartner in dieser Pause ist das Unternehmen Dr. Wolf aus Bielefeld, den meisten von euch wahrscheinlich bekannt durch Produkte wie Alpecin, Bio Repair und. Dr. Wolf ist ein Hersteller von Markenprodukten im Bereich Haut-, Haar- und Mundpflege. Ich wusste gar nicht, wie viele Produkte Dr. Wolf alle herstellt. Ich habe ein Package bekommen und mich mal ein bisschen eingelesen, weil ich das Unternehmen nicht so gut kannte wie Michael wiederum. Der sagte, großartig, und hat sich wahnsinnig gefreut, dass wir hier einen Werbepartner haben, der ihm so am Herzen liegt. Denn was bei Dr. Wolf gerade passiert ist, es steht die Digitalisierung dieser Marken ins Haus. Das heißt, Dr. Wolf mit Sitz in Bielefeld sucht Data Scientists, Data Engineers, Head of Online Marketing, Junior Performance Marketing Manager und so weiter. Und interessanterweise, das habe ich beim Einlesen gemerkt, es wird dort viel in Forschung gesteckt, es wird versucht, Gesetzmäßigkeiten in Frage zu stellen und dann weder zu ängstlich noch zu verrückt vorzugehen, um etwas auf den Markt zu bringen. Und das finde ich, wer weiß, wie ich über Digitalisierung denke, finde ich wichtig und konsequent bei Digitalisierung, weil es im Kern um Haltung geht. Und insofern lohnt es sich vielleicht einfach mal reinzuschauen, wenn man an der Digitalisierung von solchen Produkten wie eben zum Beispiel Plantur, Alpecin, BioRepair und Co. mitarbeiten möchte. Bei einem internationalen, aber mittelständischen deutschen Unternehmen. Geht mal auf die Seite omr.drwolfgroup.com. Wolf schreibt er mit 2F, omr.drwolfgroup.com. Und schaut euch das an, bevor es jetzt weitergeht mit On the Way to New Work. Und wenn ich jetzt mal überlege, ich versuche das jetzt mal so nachzuvollziehen, wenn wir jetzt Sachen streuen, ne, Schaufenster, dann ist es bei uns schon, keine Ahnung, wir saßen heute Morgen im Zug und haben parallel einen Post für LinkedIn gemacht, der ist anders formuliert und anders gestaltet als der für Instagram. Dann haben wir noch ein Video aus dem großen Video zurechtgeschnitten für Facebook, eins auf das private Facebook, eins auf die Page und noch was für YouTube, für Twitter, für Xing. Da müssen wir es aber auf Deutsch machen, weil die nicht auf Englisch sind. So, das heißt, so jetzt sind wir schon mal zu zweit damit beschäftigt. Aus der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast aus den letzten Jahren und den Teams, mit denen du unterwegs bist. Ja. Welche Learnings könnte jetzt ein Unternehmen, die sagen, wir haben damit noch gar keine Berührungspunkte und wir wurden bisher nicht da reingezwungen, unsere Schaufenster zu ändern. Aber wir merken, irgendwas ändert sich. Es sind ja sehr viele Unternehmen, die gerade merken, jetzt rückelt es doch an mehreren Stellen. Und die können jetzt was tun, bevor es so richtig der Tsunami, wie du sagst, durchrollt. Was könnten die sinnvollerweise tun? Worauf würdest du dich jetzt konzentrieren, aus deiner Erfahrung aus?
Ja, also erstmal glaube ich, dass man schon viel gewonnen hat, wenn man eben versteht, dass selbst dasselbe Medium, also sozusagen die transportiert man etwas über Audio, über Video, selbst das innerhalb eines Transportmittels gibt es ja, wie du richtig gesagt hast, unterschiedliche Herangehensweisen. Und die Erkenntnis, dass man, wenn man versteht, dass YouTube versus Fernsehen zum Beispiel, dass das anders funktioniert, über eine andere Ansprache, über einfach andere Parameter. Damit hat man schon mal sehr viel gewonnen. Und das wäre sozusagen Punkt 1. Punkt 2 ist, dass man sich eben einen Überblick verschafft über die existierenden Schaufenster und dann gleichzeitig auch nicht zwingend den Anspruch hat, in jedem Schaufenster gleich groß oder gleich vehement vorzukommen. Es ist eben sehr wichtig, A, muss man alle Schaufenster erkennen und verstehen und dann aber für sich ganz klar definieren, worauf lege ich Wert und was ist sozusagen meine Priorisierung.
An welchem kommt keiner vorbei? An welchen Schaufenstern kommt heute keiner mehr vorbei?
Im Allgemeinen würde ich sagen, an einer audiovisuellen Komponente und im Speziellen beispielsweise YouTube natürlich. Mhm. Und es ist einfach, natürlich gab es, wenn man über Musik spricht, über Popmusik spricht im weitesten Sinne, gab es schon immer auch Bilder vor dem geistigen Auge, die aber klassischer Natur in den letzten 30 Jahren, fast 40 Jahren, primär von dem klassischen Musikfernsehen getriggert wurden. Also ich habe immer ein konkretes Bild gehabt von Seattle, wie Seattle wohl aussehen mag, weil ich Videos von Pearl Jam und Nirvana gesehen habe, die jetzt nicht zwingend in Seattle gespielt haben, aber das hat sozusagen mein geistiges Auge getriggert und ich habe mir, oder weil du über, ich glaube, du hast über Dr. Dre gesprochen, als ich zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben in L.A. war, fand ich das natürlich sehr faszinierend und es soll dem da nichts abschneiden, aber ich habe gleichzeitig mir gedacht, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Und natürlich kam mir das bekannt vor, weil ich eben ein Dr. Dre Video, ein NWA Video, oder generell so Westküsten-Video, ich habe auch, ja, und das ist sozusagen, und also das gab es auch schon vorher. Jetzt gibt es das auch in einer viel frequenteren, schnelleren Manier und das ist natürlich eine Frage von Visualisierung. Wenn man zum Beispiel ein Album nimmt, wie das Album von Trettmann, DIY, das ich persönlich für ein absolutes Meisterwerk halte, inhaltlich, musikalisch, gesanglich, aber auch visuell. Sagt man aber, Moment, es geht doch um ein Album, es geht doch um Musik, warum visuell? Sag ich, ja, weil der Konsum heute immer auch eine visuelle Komponente hat. Das bedeutet, wenn ich das Video sehe, wenn ich Instagram-Posts sehe und ich sehe diese Schwarz-Weiß-Anmutung, dann komplettiert das sozusagen mein Bild. Und es ist einfach undenkbar, Musik heute ohne diese visuelle Komponente wahrzunehmen. Und deswegen aus Musikperspektive ist das immens wichtig. Ob es dann jetzt in den nächsten 100 Jahren immer über YouTube sein wird, das wird man sehen. Aber ich glaube nicht, dass das wieder weggeht. Ich glaube nicht, dass man irgendwann, und das bedeutet nicht, dass man nicht Musik genießen kann, wenn man kein Bild vor Augen hat, aber die erfolgreiche Musik oder 9 von 10 hat immer auch, beinhaltet immer auch eine Verbildlichung.
Leuchtet mir ein, ne? Also die Älteren, vor allem bei den älteren Künstlern sind das immer sehr ähnliche Bilder. Ich habe neulich, hatten zu der Firma darüber unterhalten, bei mir sind die Leute zwischen, jetzt muss ich gucken, 20 und Mitte 50, also breit gemischt. Und dann hatte ich neulich erzählt, ich habe mal Michael Jackson live gesehen. Und da dachte ich, die Jüngeren wissen gar nicht mehr, wer das ist. Und dann waren sie, du hast mal Michael Jackson live gesehen. Und das sind Bilder, die habe ich heute noch vor Augen. Ich verbinde mit ihm seine Glitzerjacke, diese goldenen Streifen, das auf die Bühne schießen und sehe natürlich jetzt an Musikvideos kann ich nachvollziehen, welche Prägung hatte. Meine Kinder wiederum sind 1 und 3. Für die ist Musik zu Hause, und jetzt darf ich immer das Aktivierungswort nicht sagen, dann drehen immer wieder alle durch, das Amazon Echo-Teil, was man auch ansprechen kann. Ja. Und dann sagt meine Tochter halt immer, Spiel sowieso, Spiel sowieso, und nennt halt immer eine Kategorie. Und dann habe ich angefangen, sie ist jetzt, wird 4 bald, und dann habe ich jetzt mit ihr angefangen, die größten Hits der Musikgeschichte. Und dann nehmen wir mal einen Künstler, und dann habe ich ihr neulich mal Tracks von Kurt Cobain vorgespielt, von Michael Jackson. Und dann frage ich sie, was willst du denn hören? Und jetzt sagte sie dann eben neu mal, nicht einfach irgendeine Kategorie, sondern Kinderlieder, sondern Songs von Michael Jackson. Und da dachte ich, wie cool, diese Verbindung trotzdem zu einem Künstler. Aber ich habe mich in dem Moment auch gefragt, Wie baust du heute die Verbindung zur Musik auf? Also wenn du so viele verschiedene Kanäle hast, wenn du halt auf Spotify halt jede Woche irgendwie Hits der Woche bekommst und. Wo findet diese Connection statt?
Ich denke, wie gesagt, dass sie eben nicht nur eindimensional über einen Kanal stattfindet, sondern also es gibt ja, ich hatte ja, wie du dir denken kannst, in den letzten 15, 16, 17 Jahren oft Gespräche mit Managern, Künstlern, Labelkollegen, als es um die Frage ging, warum muss ich dieses digitale Ding so machen? Jetzt so konkret gestellt in den letzten Jahren zum Glück weniger, aber wenn wir jetzt mal so.
Ja, klar,
bis vor 10 Jahren war das eine durchaus. Oder nein, bei gewissen Künstlern auch schon in den letzten 5 Jahren, aber es war eine relativ oft gestellte Frage. Und es ist einfach so, du kannst ein immens erfolgreicher Künstler sein, der sehr viel tourt und sehr viele Live-Shows spielt, auch vor zehntausenden Menschen und viele Tonträger verkauft oder von denen man auch aber Sachen streamt, aber wenn man sich gewissen Kanälen verweigert, beispielsweise die großen Streaming-Plattformen meidet und Deutschland, das war immer bei Apple immer eine sehr interessante Diskussion, wenn ich im internationalen Kontext irgendwie saß und da gab es immer so Streaming-Holdouts, wurde das genannt. Und da saß ich mit Leuten aus der ganzen Welt und mir wurde dann die Frage gestellt, oh, Patrick, you have quite a few streaming holdouts. Und für die Hörer, die nicht wissen, was das ist, damit, das meinte Künstler, die nicht im Streaming sind.
Weil die es nicht wollen, weil die sagen, ich gehe nicht ins Streaming.
Ganz genau. Und das Ganze, diese Liste ist jetzt fast bei null, würde ich sagen. Aber, und das ist so, und ein Hauptargument von mir war immer zu sagen, also erstmal, oder zwei Dinge. Zum einen, zu glauben, dass ein Stream das Äquivalent ist zu einem weniger verkauften Song im Download oder zu einem weniger verkauften Album, ist schon mal falsch. Zum einen und zum anderen, wenn man im Streaming nicht stattfindet oder wenn man beispielsweise auf YouTube nicht existiert in irgendeiner Form, dann existiert man einfach nicht. Dann ist man nicht da. Und es ist natürlich ich will jetzt keine Namen nennen, aber es ist natürlich ein erstmal schwer zu verdauen. Also Moment mal, aber ich habe doch hier Platin, Doppelplatin, ich habe letzten Sommer gespielt vor 100.000 Menschen, was erzählst du mir? Da sage ich, es ist so. Es ist auch kein Horrorszenario, das ich da an die Wand male, sondern das ist etwas sehr Konkretes. Und das zeigt, wie wichtig eben die Bespielung von mehreren Kanälen eben auch ist. Und das Ganze läuft, du hast einen Punkt gebracht, Voice Control ist nochmal eine Sache, die jetzt, da habe ich dezidiert jemanden eingestellt, der sich primär darum kümmert. Aber ja, das ist sozusagen ein weiteres Einfallstor, um bei diesem Bild zu bleiben.
Wenn ich jetzt mal überlege, was man in der Firma inhaltlich verändert. Und wie gesagt, das ist ein Learning, das betrifft ja auch nicht nur deine Industrie, sondern alle dann, wenn du sagst, okay, du baust ein Team um. Jetzt hast du hier ein Team, du bist jetzt momentan sehr aktiv dabei. Wir haben jetzt über diverse Themen heute Morgen auch gesprochen. Was würdest du sagen, sind inhaltlich bei euch so die wichtigsten Sachen? Wo seid ihr einfach noch nicht fit als Crew? Wo macht ihr euch jetzt gerade fit? Wo achtet ihr drauf, dass eben auch ihr sicherstellen könnt, der Druck kommt nicht nur von außen aus dem Markt, sondern ihr passt im Innen auf, fit zu bleiben, Ideen auszutauschen und so weiter. Was macht ihr da?
Also ich glaube, dass es um eine, über allem schwebt eben das, was ich vorhin sagte, steht eben so die Frage, was können wir für den Künstler tun? Welche Trampoline können wir dem Künstler bieten, um möglichst hoch abzuspringen? Und eine Sache, die konkret, an der wir noch arbeiten müssen, ist eben die Erweiterung von gewissen Definitionen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Konsolidierung, damit meine ich nicht, dass man das abschaffen muss, aber die Neujustierung von anderen Bereichen. Was meine ich mit Erweiterung? Ich finde zum Beispiel, im Kontext eines Labels ist zum Beispiel der Begriff oder das Themengebiet Promotion ein sehr wichtiges. Seit jeher. Zu Recht.
Mhm.
Mit Erweiterung meine ich zum Beispiel die Frage danach, wenn man sagt, es gibt ja klassischerweise TV-Promotion. Dass man sagt, oh, das ist das TV-Promotion-Team. Und ist in meinen Augen ein sehr wichtiges Team. Oder ist ein Gewerk, das für ein veritables Trampolin steht und sorgt. Was meine ich mit Erweiterung? Ich denke, dass man beispielsweise so einen Bereich mittelfristig als audiovisuelle Promotion sozusagen konzipieren sollte und sehen sollte, weil die Arbeit wird ähnlich bleiben, aber die Kanäle, auf denen man das ausspielt, wird sich eben nicht nur aufs Fernsehen begrenzen, sondern eben auch auf Digitalplattformen, die externer Natur sein können. Wenn du jetzt YouTube bist, dass ich sozusagen es bei dir mache oder wenn du, was es da gibt. Aber eben auch auf digitalen Kanälen, die man selbst kontrolliert, die uns gehören. Weil ich natürlich, und das ist eine Sache, dieses Bewusstsein, dass ich mich als Label nicht nur abhängig machen möchte von redaktionellen Entscheidungen. Mhm. Ich möchte nicht nur, wenn, und wieder, die Überschrift ist, was kann ich für dich tun, lieber Künstler? Wenn du ein DSP bist und ich gebe dir das Produkt und ich mache mich nur oder fast nur davon abhängig, ob du den Daumen hebst oder ihn senkst, dann können meine Patronen sehr schnell verschossen sein unter Umständen. Weil wenn du 5-mal sagst nein, dann wird der Künstler mich 6-mal fragen, warum da nichts passiert. Wenn ich aber, um bei dem Bild zu bleiben, eigene Trampoline habe, eigene Marken kreiere, redaktioneller Natur, die ich auch bespiele und für die ich auch Ressourcen freimachen muss, dann habe ich bessere Karten. Dann kann ich trotzdem einen gewissen Absprung gewährleisten. Und gleichzeitig, natürlich wird jedes Label, jeder Partner dem Künstler sagen, ich habe beste Beziehungen zu DSP 1, 2 oder 3. Mhm. Und muss auch gar nicht gelogen sein. Aber unter beste Beziehungen versteht man heutzutage etwas, mit unter Umständen etwas, was jeder relativ einfach erreichen kann. Und das ist sozusagen, das ist eine Sache, bei der wir noch besser werden müssen. Und dann gibt es natürlich in den letzten Jahren, es ist ja nicht so, ich will es auch nicht so darstellen, als sei ich derjenige, der jetzt so auf den Trichter gekommen ist, dass man eben die digitalen Tools voll ausnutzen muss. Es gab natürlich Bereiche, digitale Bereiche, die es schon vor meiner Zeit gab, vor meiner Zeit beim Label. Gar keine Frage. Meiner Beobachtung nach waren diese Bereiche aber strukturell immer so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Man dachte so, okay, ich überspitze jetzt ein wenig, aber tendenziell, und ich beziehe das gar nicht nur auf uns, sondern so tendenziell sagt man gesagt, okay, dann mach mal TV, Radio und das sind wichtige Tools, ich sag's nochmal. Und dann überlegt man kurz, ach ja gut, dann gibt's doch irgendwie was mit irgendwie Influencer und mal gucken und so. Und diese Bereiche, zu diesen Bereichen habe ich 1-2 neue Bereiche hinzugefügt oder sozusagen die bisschen gereshaped sozusagen und die habe ich konsolidiert in ein großes Team gepackt, die unter der Verantwortung einer Person stehen und diese Person berichtet direkt an mich, wie mein CFO an mich berichtet oder der Kollege, der die Commercial Unit leitet, also sozusagen das, was man früher Vertrieb nannte. Und damit bringe ich eben zum Ausdruck, das ist nicht ein Hobby, das man machen kann, sondern das ist ein integraler Bestandteil unserer Arbeit.
Hast du das Gefühl, dass speziell Deutschland, wenn du jetzt mal auch auf deine Telekom-Erfahrung zurückschaust und auf wie lange und auch das Meeting bei Apple spricht auch so ein bisschen dafür, you have quite some holdbacks, dass Deutschland da einfach aufgrund von, wir haben eine eher ängstliche Haltung, da gerne mal einen Schritt zurücksteht. Also ich erinnere ein Interview, was ich gerne zeige, von Jeff Bezos. Ich glaube 1999, da wird er vom Interviewer gefragt, Mensch, Sie werden hier gerade irgendwie von Walmart, von Barnes & Nobles und von allen möglichen verklagt. Haben Sie hier gar keine Sorge? Das ist, ne? Und dann sitzt er und sagt, yes, I do tell people here every morning to wake up petrified and scared. Aber lacht dabei, ja. Und dann sagt er, ja, der Interviewer, but don't you have a fear of losing it all? Und dann sagt er, it's not a fear to lose it all. It's a fact that we can lose it all. So, und was mich daran so bewundert ist, und er lacht dann, also die typische Jeff Bezos-Lache danach, was ich so krass finde, ist diese Haltung, mit der er an den Start geht, die eben anerkennt, na klar, das ist ja keine nebulöse Angst, dass das weg sein kann, das ist ja ein Fakt. Und die in die Firma rein überträgt. Weißt du, so eine Klarheit darüber, na klar kann das weg sein. Mhm. Aber mach dir nicht in die Hose, deswegen machen wir unseren Job. Und ich merke bei dir so eine wahnsinnige Ruhe, wir verbringen jetzt schon einige Stunden zusammen hier, eine wahnsinnige Ruhe und Klarheit in einem Markt, der für viele von außen, ich sag's jetzt mal so, dem Untergang geweiht ist, übertrieben gesagt, was ich jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen kann, weil ich sehe ja, wie du durch die Themen cuttest und selbst sagst, ich weiß es nicht, wie die Antwort ist, aber gehen wir halt so vor. Und das würde mich interessieren. Das ist für mich eben dieses Jeff Bezos-Bild, das repräsentiert mehr etwas Amerikanisches, Spielerisches im Umgang. Und dann gibt es so eine deutsche Haltung, die ich manchmal sehe, die ich für gefährlich halte, die eben so, ja, wir haben Angst davor, wir müssen aufpassen, was passiert, wir müssen uns wegducken und so weiter ist. Ich mache es jetzt mal bewusst schwarz und weiß, um es auseinanderzuhalten.
Also, ich glaube, dass um mal wieder so eine Situation aus so einem Meeting zu schildern, was dann auch immer kam, neben den quite a few holdouts, war eben noch der Blick auf, man schaut sich Diagramme an und man sieht den physischen Markt in Schweden, in Spanien, in Italien, in US, in UK und dann in Deutschland. Da gab es immer einen Riesenausschlag oder einen weitaus größeren Ausschlag beim physischen, beim Balken, der den physischen Markt beschreiben sollte, in Deutschland. War und ist ein Fakt, dass der physische Markt in Deutschland überproportional, also stärker war und ist als in anderen Ländern. Und das ist erstmal eine mathematische Gewissheit. Das konnte man ablesen und kann man auch heute noch ablesen. Spannend wird es nur bei der Frage, was man daraus schließt. Und da gab es tatsächlich eine Form von, du gehst ja so, glaube ich, in die Richtung so, dass du sagen willst, ist, man hat so ein bisschen, man zaudert so ein bisschen.
Ich beobachte es halt, ne? Also es ist eher eine skeptische Haltung, die kann ja auch eine Stärke sein, aber ich beobachte auch manchmal, wie das zu einer Blockade führt von ganzen Unternehmen.
Ich glaube, dass es, ja, es mag auch zaudern gewesen sein, aber mehr als zaudern war es einfach so ein bisschen ein, wenn so Kinder sich so die Augen zuhalten und sagen, du siehst mich nicht, weil man sozusagen, man heißt einige Leute, zu viele, selbst wenn es eine Minderheit war,
zu viele,
gedacht haben, okay, wir sind eine Insel und wir werden weiterhin eine Insel bleiben. Meine Lesart war, auch auf der anderen Seite sitzend, war immer die, dass ich gesagt habe, wir haben in Deutschland einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Uns wurde ein bisschen mehr Zeit geschenkt, um uns darauf einzustellen. Und das ist sind zwei total unterschiedliche Arten, die Situation zu interpretieren. Und dann gibt es also dieses Zaudern, Miets, ach, uns geht's doch gut. Mhm. Und dann gibt es natürlich ein paar Komponenten, die jetzt nicht speziell auf die Musikbranche genutzt sind. Also es ist ja auch statistisch erwiesen, dass jetzt Kreditkartennutzung, Abo-Modelle, also dass das in Deutschland, dass das bei uns immer einen geringeren Platz eingenommen hat als in anderen Ländern mit einem ähnlichen mit ähnlichen wirtschaftlichen Parametern. Und das, wenn man das zusammenbringt, dann kommt man eben. Und aber gleichzeitig habe ich immer gesagt, es braucht jetzt keinen Mathematikprofessor, um zu sehen, wenn der physische Markt in einem Jahr bei 70% ist und ein paar Jahre später bei 50%, dann ja, dann ist das ein durchaus veritabler Einbruch.
Ja, absolut.
Man, schaut man jetzt auf die verlorenen Prozentpunkte oder schaut man darauf, dass man sagt, ja, aber die Hälfte ist ja immer noch. Und das war so die Haltung bei vielen Leuten. Und da kommst du, das ist schwierig.
Ja, ja, das ist Haltung. Aber ich finde den Satz großartig gerade, dass du sagtest, uns wurde einfach nur mehr Zeit geschenkt. Das ist ein Geschenk und das ist fantastisch. Also das Bild malt es eigentlich großartig. Ich habe gerade mal auf die Zeit gelugt, weil eigentlich bin ich immer der Zeitkeeper und die habe ich jetzt völlig aus dem Auge verloren. Wir laufen schon wieder auf die Stunde zu. Normal habe ich das besser im Griff. Aber ich habe wahnsinnig viel gerade gelernt. Am Beispiel deiner Branche, deiner Erfahrung und dessen, was ihr hier vorhabt. Und finde das faszinierend und werde das weiter verfolgen, weil ich das Gefühl habe, man kann da sehr viel draus mitnehmen für viele andere Unternehmen, was Transformation wirklich bedeutet und wo es einen packen kann und erwischen kann. Ich hätte aber trotzdem noch zwei letzte Fragen. Einmal, und bei uns hören relativ junge Leute auch mit zu.
Ja.
Ich sage mal wieder, die Jüngste, glaube ich, die uns mal geschrieben hat, die Eltern von der jüngsten Suchenden ist 12. Mhm. Das ist das eine. Was würdest du Kindern, Jugendlichen in dem Alter heute mitgeben? Worauf sollten die, was sollten die für sich mitnehmen, wenn du denen eine Botschaft mitgeben wollen würdest?
In Bezug auf deren
berufliche Entwicklung? Auf deren Entwicklung. Das kann persönlich, das kann aber auch beruflich sein. Wenn du sagst, 12-Jährige hört zu und sagt, Mensch, also.
Also zum einen denke ich, muss man sich immer einen gewissen Hunger bewahren. Also ich bin jemand, der, wenn ich morgens aufstehe, pflege da immer zu sagen, dass ich so in den Tag reinbeiße, ohne verbissen zu sein. Aber ich glaube, und ich weiß, dass man das nicht vor seinem Spiegelbild dekretieren kann. Aber ich finde es sehr wichtig. Das ist so ein wichtiger Motor, der auch dazu führt, dass man etwaige Erfolge vielleicht in den Augen von anderen nicht jetzt genug irgendwie feiert. Ich persönlich bin jemand, der, wie gesagt, der dann immer weitermachen möchte. Das ist also wichtig, dass man da einen gewissen Antrieb hat und eine gewisse Neugier und Lust, sich möglichst breit da aufzustellen, weil ich denke, dass das, worüber wir gesprochen haben, dass also die Vielzahl der Einfallstore hat ja auch zur Folge, dass man eine Vielzahl an Kanälen, Tools, Situationen durchdenken und sich mit ihnen auseinandersetzen muss. Und insofern ist da ein breites Interesse von großer Wichtigkeit. Und dann vor allem, wenn man beispielsweise mit Musik arbeiten möchte, finde ich das sehr wichtig. Also konnte man früher sozusagen nur so eine Art Monokultur in seinem Kopf zulassen und sagen, ich beschäftige mich nur mit Musik. Ich glaube, wenn es darum geht, ich rede jetzt nicht vom selbst Musik machen, aber wenn man sozusagen mit der Vermarktung von Musik im weitesten Sinne, egal ob Indie, Major oder Live oder English, hat es immer auch eine technologische Komponente. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit den Transportmitteln des geistigen Eigentums zu beschäftigen. Die waren früher gegeben, weil man hatte ein paar und die waren dort und man hat gedacht, okay, die werden immer so bleiben. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass es immer mehr werden und dass es auch einen Austausch geben kann. Mhm. Und manche werden ersetzt, manche splitten sich, manche verschwinden total. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, diesen technologischen Aspekt immer im Kopf zu haben und auch sich dort, auch wenn es darum geht, was für Praktika mache ich. Beim Label ist es super. Und es kann aber genauso interessant sein, oder es sollte zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass man eben sagt, ja, ich gehe auch mal zu Sony Electronics, zu Samsung, zu Apple.
Cool. Und wenn du jetzt sagen würdest, ich gebe dir noch ein, zwei Buchtipps mit auf den Weg nach Hause, welche wären das?
Also ich würde, also ein Buch, das zu meinen Lieblingsbüchern zählt, das nichts mit Musik zu tun hat, ist das periodische System von Primo Levi. Das wäre eine Sache, die die jemanden, wie soll ich sagen, mal eine, also da geht es um, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es geht um Primo Levi war ein italienischer Jude, der auch Chemiker war und hat sozusagen den Faschismus in Form eben des periodischen Systems für sich erklärt, geordnet, und finde ich ein sehr faszinierendes Buch.
Hatten wir bisher noch nicht, finde ich immer großartig, wird es immer wieder neue Sachen kommen, ja.
Und also sozusagen ein trauriges Thema, aber dann doch auch mit einer Sprache beschrieben, die auf der einen Seite packend ist, auf der anderen Seite eine wissenschaftliche Kälte auch hat. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend. Mhm. Und dann würde ich, ich bin ein großer Fan von Biografien. Mhm. Da habe ich gerade beispielsweise eine weitere Tupac-Biografie gelesen. Die fand ich sehr, sehr spannend. Gleichzeitig auch Amy Winehouse und Kurt Cobain, das sind so die letzten Sachen. Mhm. Da habe ich mehrere gelesen von diesen drei Künstlern speziell. Das sind so die.
Cool. Die Sachen, die sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Ich bin wirklich eingetaucht in deine Industrie. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Und Dank.
Ich freue mich schon auf die nächsten Meetings.
Danke so. Ich danke.